Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute ist uns aus Kalifornien zugeschaltet Martin Utschik. Martin, bist du in der Leitung?
Ich bin in der Leitung. Oder am anderen Ende der Leitung.
Am anderen Ende der Leitung, hervorragend. Martin Utschik lebt in Kalifornien, ist aber geborener Deutscher. Du bist als Unternehmer in die USA gekommen, hast dort auch eine Ausbildung gemacht bei Eckhart Tolle, wenn ich das richtig gelesen habe.
Mhm, ja.
Und hast, und das ist der Grund, warum wir dich gebeten haben, hier in der Sendung zu sein, ein Buch geschrieben, das gerade jetzt auch auf Deutsch herausgekommen ist, Integrale Beziehungen, ein Ratgeber für Männer. Und das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, integrale Beziehungen. Und integrale Beziehungen ist hier auch im Speziellen auf die Beziehungen zwischen Mann und Frau gedacht. In deinem Buch verwendest du wirklich viele Nuancen der integralen Landkarte und nicht nur der integralen Landkarte, auch Denkansätze von C.G. Jung, neurolinguistisches Programmieren, Enneagramm, um hier eine Landkarte von möglichen Beziehungen darstellen zu können und was man beachten muss, wenn man in dieses Territorium von Mann-Frau-Beziehungen geht. Sehe ich das richtig?
Ja. Und einer meiner Mitbewohner ist homosexuell. Ich habe also keine Probleme, aber ich bin sehr heterosexuell und habe eben gefunden, dass ich das am besten von meiner Perspektive schreibe. Aber das diskriminiert natürlich in keinster Weise gegen Leute mit anderer sexueller Orientierung. Und ich habe auch Leser, die eben gay oder lesbian sind und finden das auch hilfreich.
Absolut. Ich möchte auch noch eines vorwegsetzen, bevor wir in das Gespräch angehen. Ist ja nicht nur, dass du das Buch jetzt auf Deutsch herausgekommen ist, sondern du planst auch eine richtig gehende Deutschland-Tournee, wenn man das so sagen kann. Ich habe hier gerade deine Termine hier, die fangen von Frankfurt, Karlsruhe, Basel, Tübingen, Nürnberg, Essen, Bremen und Leipzig an, um dann alle in Berlin zu kulminieren. Da machst du ein ganzes Seminar am 30.03., einen Abendvortrag und dann am 31. einen Workshop zu dem Thema deines Buches, Integrale Beziehungen. Das heißt, wir werden dich im Bälde auch hier nicht nur per Telefon haben, sondern auch, dass du hier dein Buch hier vorstellen kannst und auch deine Arbeit vorstellen kannst. Insofern freue ich mich sehr, dass du sozusagen deine Tournee hier in Radio Enlighten Next beginnst.
Mhm, ja. Und der Termin in Leipzig, der ist am Montag nach Berlin.
Ah, der ist nach Berlin, richtig. Ja, jetzt sehe ich es, der ist nach Berlin. Frage an dich.
Ja.
Die Beziehung Mann-Frau, das ist natürlich einer der Grundthemen des Menschseins überhaupt. Man muss nicht einmal Mensch zu sein, es ist ein Grundthema von biologischer Existenz, aber eben auch menschlicher Existenz. Und du hast ja wirklich viele, auch Literatur durchgelesen, die darum geht, wie Mann, Frau miteinander in Beziehung gehen kann und was hier zu beachten ist. Wie sieht das anders aus einer integralen Perspektive?
Das ist eine große Frage. wenn wir das vielleicht an den Büchern aufhängen, als ich dann so vor 200 Büchern saß am Ende von meinem Buch, meinem Schreibprojekt, da hatte ich die Idee, auch 30 Beziehungshandbücher zu besprechen im Anhang von meinem Buch.
Ja.
Und als ich die besprochen habe, ist mir aufgegangen, dass die Bücher, dass man die in unterschiedliche Kategorien einordnen kann. Manche Bücher sind für egozentrische Männer und Frauen, die eben hauptsächlich das andere Geschlecht manipulieren wollen, um ihre Ziele zu erreichen. Normalerweise für Männer Sex und für Frauen einen reichen Mann zu finden. Und die dann gibt es Bücher für konventionelle Männer und Frauen, die hauptsächlich relativ klar definierte Geschlechtsrollen aufzeigen und wie man sich damit eben abfindet. Also es geht nicht darum, die zu transzendieren, sagt man auf Deutsch, sondern einfach nur zu wissen, wie man damit umgeht. Sehr, sehr berühmt ist es, Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus. Dann gibt es Beziehungsbücher, Handbücher für rationale Männer und Frauen, die dann Beziehungen entweder von einem psychologischen Aspekt her betrachten, aber eben sehr wissenschaftlich, psychologisch, oder auch, was die Helen Fischer sehr viel schreibt, über den ganzen Zusammenhang mit Hormonen, was dann sehr unromantisch ist, wenn man Leuten sagt, du bist nicht wirklich verliebt, sondern du hast nur einen Hormonrausch sozusagen in deinem Gehirn, der auch durch Nikotin oder andere Drogen ausgelöst wird. Und dann für die pluralistischen Paare gibt es dann Handbücher, die wirklich in die Tiefe gehen, um eine Seelenverbindung zu haben und B, auch eben tiefe Heilung im Bereich von Schatten und so weiter zu adressieren und auch sexuell dann über Tantra und solche Sachen zu sprechen. Wir haben also, sagen wir, vier Gruppen, ja, die egozentrischen, die konventionellen, die rationalen und die pluralistischen, spirituellen, sensiblen Ansätze für Beziehungen. Und was mir eigentlich schon vorher aufgefallen war, ist, dass niemand eigentlich all diese Aspekte, die in den Büchern abgedeckt werden und die alle nützlich und richtig und gut sind, eben für die entsprechende Stufe, die alle integriert in ein Handbuch.
Das heißt,
dass man sagen könnte, mein Ansatz integriert eben alle früheren Ansätze oder alle Ansätze, die vorher schon bestanden haben.
Das heißt, du wendest hier einfach einen der integralen Grundsätze von vornherein an, dass all diese verschiedenen Bewusstseinsschichten, die du angesprochen hast, du bist ja, ohne es wirklich explizit zu sagen, auch durch die integrale Landkarte der menschlichen Bewusstseinsevolution gerade durchgegangen, dass die alle ihre Berechtigung haben, wenn sie an dem richtigen Platz gesehen werden und am richtigen Platz zur Geltung kommen können. Und dass das Spannende an einer evolutionär integralen Sichtweise ist, zu sehen, dass es eben diesen Gesamtzusammenhang gibt und man nicht das eine gegen das andere ausspielen muss.
Richtig. Und natürlich generiert jede nächste Stufe Lösungen für die Stufe davor und kreiert aber auch ihre eigenen Probleme. Und wenn man das dann integral betrachtet, dann sieht man natürlich, wo eben hilfreiche oder nützliche, gute Dinge auf jeder Stufe sind und auch wo die nicht so hilfreichen Dinge sind. Ja. Wird also dann mehr differenziert.
Jetzt bringst du ja auch die jungsche Thematik von Anima und Animus sehr stark mit hinein. Und wenn ich das richtig gelesen habe, gehst du auch sehr mit dem jungschen Gedanken, dass Anima und Animus, was man vielleicht kurz erklären muss, nachdem es ja nicht im üblichen integralen Vokabular ist, ist es eigentlich, dass jeweils der Mann eine Anima als psychische Gegenseite in sich trägt und die Frau einen Animus als psychische Gegenseite. Und dass es um die Ganzheit geht, wo eben diese Polarität als Mensch gehalten wird. Und das auch in Beziehung zum Ausdruck kommt. Spielt dieser Gedankengang über die verschiedenen Entwicklungsstufen, die du angesprochen hast, unterschiedliche Rollen? Oder ist das etwas, was hier durchgehend deiner Ansicht nach eine wichtige Dimension darstellt?
Eines Tages habe ich ein Gespräch zwischen Alan Combs und Ken Wilber angehört. Und die haben ja diese Wilber-Combs-Matrix entwickelt. Ich weiß nicht, ob deine Zuhörer damit vertraut sind.
Ich denke in der Regel ja, aber Wilber-Combs, vielleicht um es ganz kurz zu wiederholen, es geht einfach darum, dass es Zustände von tiefer Spiritualität gibt, aber dass es auch strukturelles Wachstum gibt, das, was du gerade angesprochen hast mit deinen Büchern, und dass die zwei Dinge nicht vermengt werden sollen.
Genau. In anderen Worten, das spirituelles Wachstum oder Enlightenment, Erleuchtung, kann auf jeder Stufe letzten besprochen haben, egozentrisch und so weiter, stattfinden. Und für eine Weile habe ich dann immer versucht, zum Beispiel Anima-Animus-Komplex auch entsprechend diesen Strukturstufen zuzuordnen. Und als ich da Alan und Ken dann gehört habe, dachte ich, aha, im Buch habe ich ja 5 Stufen für das Anima-Komplex-Entwicklung und Animus-Komplex-Entwicklung und habe die dann auch so zugeordnet, dass also zum Beispiel ein Mann auf Stufe 3 sein kann, entweder wenn er egozentrisch ist oder konventionell oder rational und so weiter. Also das ist keine Parallelentwicklung, sondern die Entwicklung von Anima und Animus und auch die sexuelle Entwicklung kann unabhängig, und ich habe jeweils 5 Stufen, auf jeder Stufe dieser der vertikalen strukturellen Entwicklung stattfinden. Mhm. Und das generiert dann eine Matrix, wo man eben der vertikalen Ebene die Strukturstufen hat, die Wilber oder Spiral Dynamics als Farben auch darstellt, und auf der horizontalen Ebene 5 Stufen der spirituellen, 5 Stufen der sexuellen und 5 Stufen der Anima- und Animus-Komplex-Entwicklung hat. Das hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber wenn man das auch erfährt, praktisch im Workshop oder dann auch vergleicht mit Beziehungserfahrungen, die man hatte in der Vergangenheit oder die man auch heute hat, dann macht es für die meisten Leute sehr viel Sinn. Und vor allem viel mehr Sinn als die vereinfachendsten Bücher, die immer nur im Prinzip so eine Mann-Frau-Polarität sehen und das nicht weiter differenzieren.
Wenn man jetzt, so wie es du getan hast, die Mann-Frau-Beziehung wirklich in diesen verschiedenen Stufen sich intensiv ansieht und auch Literatur zuliest und so wie wir alle wahrscheinlich auch eigene Erfahrung dazu hat.
Ja.
Was würdest du sagen, ändert sich in der Entwicklung durch diese Stufen in der Mann-Frau-Beziehung? Ändert sich hier etwas? Bleibt hier etwas gleich? Wie würdest du diese Entwicklungsspirale der Mann-Frau-Beziehung schildern?
Also das ist aus meiner Sicht etwas unterschiedlich für Männer und Frauen.
Aha.
Weil der Mann will im Prinzip immer, und das ist natürlich evolutionär biologisch begründet, hat einen sehr, sehr starken Drang von Eros zu Frauen, die gesunde Kinder gebären können. Mhm. Und das bedeutet eben, dass die oft jünger sind und dem eben sexy aussehen, was wir heute als eine sexy Frau ansehen. Ist auch biologisch gesehen eine Frau, die normalerweise gesündere Kinder gebären kann. Und der zweite Aspekt, den die Männer meistens wollen, ist, dass eine Frau ihn in seinem Purpose, in seiner Aufgabe, in seiner Leidenschaft und so weiter, Lebensaufgabe unterstützt.
Mhm.
Und das sieht natürlich anders aus für Männer, was diese Leidenschaft oder Lebensaufgabe ist, auf den unterschiedlichen Entwicklungsstufen.
Mhm.
Während aber der Drang, eben eine jüngere, sexy Frau zu haben, der besteht praktisch durch all die Entwicklungsstufen.
Mhm.
Für die Frauen ist es ein bisschen anders, denke ich, weil die natürlich nicht so primär nach dem Aussehen von Männern gehen, sondern danach, ob sie im egozentrischen und niederen Bereich sind sie hauptsächlich an Männer angezogen, die ihnen Sicherheit bieten können, obwohl diese Männer dann oft auch die Frauen missbrauchen, ist ihnen das oft doch lieber, eben dann die Sicherheit zu haben, dass diese Männer denen dann auch Sicherheit geben können gegenüber anderen Männern.
Mhm.
In der konventionellen Entwicklungsstufe, da sind so Sachen wie Treue und Zuverlässigkeit und wichtig, also die traditionelle Ehe, wo sich die Frau nicht sorgen muss, dass der Mann mit einer anderen schläft oder sie verlässt. In der rationalen Entwicklungsebene, da kommt dann so der Drang für das gute Leben hoch, dass die Frauen sich angezogen fühlen zu Männern, die ihnen eben mit ihnen reisen und ein tolles Haus haben, Auto und so weiter, die ganzen rationalen Sachen. Und in der pluralistischen Ebene, da wollen die Frauen dann Männer, die auch mit ihren Gefühlen in touch, sagt man da, mit ihren Gefühlen.
Auf gut Deutsch sagt man in touch sind.
In touch sind, okay, auf gut Deutsch. Wobei, und es gibt noch einen Unterschied aus meiner Sicht, dass die Frauen mehr an dem transzendieren und einschließend sind. Das heißt, die wollen dann nicht nur den Beschützer, also die wollen praktisch den Beschützer und den zuverlässigen Mann und den erfolgreichen Mann und den Mann, der mit seinen Gefühlen in touch ist. Während die Männer mehr so klang, 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 die Leiter hochgehen.
Verstehe.
Da gibt es also doch sehr, sehr große Unterschiede in der Entwicklung. Und das macht es eben dann schwierig, immer schwieriger für die Männer, je mehr, dass die Frau eben in der Entwicklung fortgeschritten ist, sie in all diesen Bedürfnissen zu befriedigen. Mhm. Weil der sensible, pluralistische Mann, der hat oft dann eben nicht mehr so einen Drang, finanziell erfolgreich zu sein und ist vielleicht auch nicht sehr konventionell in seinen Werten, was Treue und so weiter anbelangt. Da hat man ja dann die Polyamorie und ist vielleicht auch nicht bereit, einen anderen Mann physisch eben anzugreifen, wenn sich seine Freundin irgendwie bedroht fühlt oder seine Frau bedroht fühlt. Also da gibt es eben allem kann man sagen, auf den bis zu dem Pluralistischen, da sind die Beziehungen immer need-based, bedürfnisbezogen. Mhm. Und erst dann auf der integralen Ebene sehen die Männer und Frauen dann klar diese ganzen anderen Entwicklungsstufen und können gemeinsam dann diese Bedürfnisse neu verhandeln und gemeinsam irgendwo befriedigen und nicht nur immer zu erwarten, dass das andere Geschlecht einem die Bedürfnisse befriedigt, nach Sicherheit, nach Treue, nach Unterhalt, ja, und oder nach gefühlsmäßig zur Verfügung zu stehen.
Jetzt hast du auch schon aus meiner Sicht einen Schlüsselsatz gesagt und korrigiere mich, wenn du das anders interpretieren würdest, nämlich dass sagen von bis zum Übergang zu Second Tier, zum zweiten Rang, ja, Beziehungen, und wir reden hier natürlich primär von Mann-Frau-Beziehungen, bedürfnisorientiert sind. Und dass hier auch unter dem Verständnis, was hier nach dem ersten Rang, nach der pluralistischen Stufe aufbricht, eine neue Möglichkeit entsteht, auch wie Männer und Frauen zusammenkommen können, die was damit zu tun hat, dass es hier nicht mehr primär bedürfnisorientiert sein muss. Das heißt ja nicht, dass unsere Biologie weg ist, sondern es heißt schlicht endlich, dass etwas dazukommt. Also es ist eine klassische Transcendent Include-Situation. Aber dass sich hier die Möglichkeit des Zusammenkommens zwischen Männern und Frauen doch auf eine qualitative Art und Weise verändert. Würdest du dem auch zustimmen, würdest du es so sehen?
Ja, absolut. Natürlich ist ein kleines Problem, ist, dass aus meiner Sicht vielleicht 1% oder sogar weniger von Leuten auf eine gesunde Art in diesem Second Tier sind, sodass wir also relativ wenig Paare haben, die uns diese Dinge vorleben.
Genau.
Sodass, wenn wir jetzt über Second Tier Beziehungen reden, wie Andrew Cohen mir geschrieben hat, dass das alles ein bisschen spekulativ ist, weil wir eben noch nicht genug Leute haben, die diese Beziehungen vorleben.
Die empirischen Daten sind.
Das ist letztendlich meine Mission, Leuten zumindest das Potenzial aufzuzeigen und dann eben auch im Dialog, deswegen ist es so spannend für mich, nach Deutschland zu kommen, weil ich lebe seit 16 Jahren in den USA und alles, was ich über diese neue Beziehungsformen gelernt habe, ich eben alles hier erfahren und gelernt habe. So wird es dann sehr interessant sein, zu hören, was auch auf andere, auf die deutsche Kultur zutrifft und was vielleicht dort anders ist.
Genau. Weil du hast natürlich vollkommen recht, die empirische Basis ist ziemlich dünn gesät.
Ja.
Und wo wir selber in dem Ganzen stehen, das Ganze muss erst eigentlich auch herausgefunden werden. Aber andererseits ist ja genau das Spannende. Ja. Und ich nehme mal an, dass die Menschen, die dein Buch kaufen und auch die Menschen, die zu deinem Seminar kommen, jetzt nicht primär aus einem traditionellen Hintergrund oder auch nicht aus einem modernistischen Hintergrund kommen, sondern in der Regel entweder pluralistisch postmodern, aber wahrscheinlich pluralistisch postmodern auch schon mit einer Wahrnehmung, dass es da irgendwo weitergehen müsste. Und dass sich die Frage stellt, ja, was wäre denn dieses Weiter? Und dass die Aktualität deines Buches ja darin besteht, dass du wirklich hier versuchst, durch die Klärung der Landkarten hier mal zu klären, wie hier auch gerade für das Publikum, das dein Buch kauft und für die Menschen, die zu deinen Seminaren kommen, wir in ein Gespräch, in einen Dialog kommen können mit der Frage, wie schauen eigentlich integrale evolutionäre Beziehungen aus? Ja. Was ist denn die neue Qualität hier? Und du hast ja auch dein Buch Integrale Beziehungen genannt.
Ja.
Und ich finde es einfach ganz spannend, und du machst das eben mit deinem Buch, dieses Gespräch auch auf unsere Beziehungen hin zu eröffnen. Weil wir reden, zumindest in gewissen Kreisen, viel über Integral, über Evolutionär, über evolutionäre Spiritualität. Mhm. Aber wir alle sind in der einen oder anderen Form mit den Grundthemen des Menschseins ausgestattet. Und dazu gehört einfach, dass wir auch in Mann-Frau-Beziehungen leben. Mhm. Und selbst wenn sich jemand entscheidet, entweder in einer Mann-Mann-Beziehung zu leben, Frau-Frau-Beziehung oder zölibatär zu leben, ist es auch eine Entscheidung in dem Kontext von Mann-Frau-Beziehung.
Absolut.
Und dann zu fragen, okay, wenn wir wirklich Bewusstseinsarbeit, wenn wir wirklich Kulturarbeit machen, da entsteht eine neue Möglichkeit. Wie kann denn das unsere Beziehungen transformieren? Auch wenn es teilweise spekulativ ist, möchte ich trotzdem die Frage an dich stellen, was für neue Qualitäten zeichnen sich deines Erachtens hier ab?
Ich möchte vielleicht zwei kurze Anmerkungen machen. Also was ich sehe, A, sind das Leute, die das Buch kaufen und damit auch resonieren, sind oft Leute, ab rational, die sozusagen zwischen den Entwicklungsstufen stehen, ja. Weil da die Beziehungen dann auch oft sehr konfus werden. Mhm. Ja, zwei rationale Partner, die haben letztendlich nicht so viel Spannungen, aber wenn einer dann auf dem Weg in die nächste Stufe ist, dann gibt es eben Konfusion. Und das Gleiche gilt eben auch, was wir hier so nennen, Exit Green. Ja, wenn Leute ja. zwischen dem Pluralistischen und dem Integralen sind und da irgendwo dazwischen hängen.
Ja.
Und das andere, was ich interessant finde, ist, dass auch in der integralen Szene ein sehr großer Fokus auf das Individuum ist, ja, die Entwicklung, spirituelle und Persönlichkeitsentwicklung. Und dass man auch sehr viel über Kultur und soziale größere Zusammenhänge und V-Space und whatnot spricht, aber dass doch relativ wenig Leute über diese Mann-Frau-Beziehung sprechen, weil das eben ein sehr aufgeladenes Thema ist.
Ich würde sagen, es gibt kaum ein aufgeladeneres Thema.
Ja.
Und einfach auch aus unserer eigenen Erfahrung, jetzt von der Arbeit von den Leuten Next gesprochen, weil unser Anspruch wirklich auch ist, Beziehungen aus einem höheren Verständnis von Bewusstseinsentwicklung gemeinsam zu leben. Mhm. Und hier auch in etwas zusammenzukommen, was Ender eben auch als das authentische Selbst anspricht, was dieser evolutionäre kreative Impuls ist, der in einer evolutionären Spiritualität sichtbar wird. Was auch der Unterschied ist zwischen eben einer traditionellen Spiritualität und einer evolutionären Spiritualität, wo dieser Lebensimpuls des Werdens als etwas sichtbar wird, wo unsere Menschheitsentwicklung Ausdruck davon ist und dass ein bewusstes gemeinsames Leben dessen auch eine evolutionäre Spiritualität ausmacht. Jetzt ist das an und für sich schon eine Herausforderung an sich. Aber genau, und das sagst du meines Erachtens vollkommen richtig, wenn wir jetzt als Mann-Frau zusammenkommen, selbst wenn hier wirklich tiefe Erfahrungen sowohl von spiritueller Einsicht, von Einsicht des Urgrunddesigns, aber auch Einsicht dieses evolutionären Impulses und auch Einsicht eines höheren Wirs da sind, wenn wir als Mann-Frau zusammenkommen, sind wir automatisch, und zwar alle, in dem Spannungsfeld nicht nur unserer gesamten Biologie, sondern auch unserer ganzen über zig Jahrtausende aufgebauten Rollenkonditionierungen und Identitäten, was es heißt, Mann zu sein, was es heißt, Frau zu sein. Es gibt eigentlich kaum ein Feld, wo unser Bewusstsein so getestet ist, als im Zusammenkommen zwischen Mann und Frau. Aber andererseits macht das genau das auch so spannend, weil dort wirklich was Neues zu kreieren, wo all das, was immer Teil von Mann-Frau-Beziehungen sein wird, es wird immer, Sexualität wird immer ein Teil davon sein, die Mann-Frau-Dynamik wird immer ein Teil davon sein, aber das in einem Kontext, der integralen, evolutionär informiert ist, zu halten, da ist eine neue, um es amerikanisch zu sagen, da ist eine New Frontier, da ist eine neue Entwicklungsmöglichkeit.
Ja, ja. So, um deine Frage dann zu beantworten, denke ich, ist es nützlich, auch die Definition von im Integralen von Feminin und Maskulin, von dem Femininen und Maskulinen zu sehen. Und da benutze ich so traditionell die Ken Wilber, dieses Ascending, wie sagt man da auf Deutsch?
Aufsteigend.
Das Aufsteigend und Absteigend und die Agenz und die Communion. Zusammenkommen.
Ja.
Und in den First-Tier-Entwicklungsstufen, da gibt es eine Entwicklung, dass in den früh bis ab zu dem konventionellen, die Frauen in der Regel sehr feminin sind, also absteigend und communal, und die Männer agentisch und aufsteigend.
Mhm.
Und dann in dem rationalen werden die Frauen oft integrieren die eben mehr von ihrem Anima-Komplex und werden mehr maskulin. Und in dem Pluralistischen, da gibt es oft dann ein totales Rollenwechsel, wo die Frauen sehr maskulin sind und die Männer sehr feminin werden. Und jetzt haben praktisch am Ende des Pluralistischen haben beide Geschlechter, zumindest theoretisch, das Feminine und das Maskuline in der gesunden Form integriert. Und wenn sie dann in Second Tier kommen, können sie nicht nur alle früheren Entwicklungsstufen auf gesunde Weise integrieren, sondern auch die feminine und maskuline Polaritäten entsprechend der Situation wählen oder sich in das Energiefeld bewegen und werden sich wirklich bewusst, dass beide Energiefelder von Männern und von Frauen auf gesunde Weise verkörpert werden können. Und finden das sehr attraktiv im anderen Geschlecht, während in den First-Tier-Stufen, da führt es oft zu Spannungen und zu Konfusionen. Und natürlich werden auch die Geschlechterräume, das ist es eben das Spannende, inwieweit Männer und Frauen dann auch bereit sind, im Second-Tier ihre angestammten Geschlechterrollen neu zu verhandeln und da eben sehr viel Bewusstsein reinzubringen, also auch gemeinsam festzulegen, wie viel Geld man in der Beziehung haben will, wer verdient es. Und können die Leute eben auch andere Partner wählen und nicht nur einen Partner wählen aufgrund von dem Release. Also die meisten Leute wählen ihren Partner, wenn sie die Schmetterlinge im Bauch fühlen und sich sehr sexuell angezogen fühlen und denken dann, alles andere klärt sich dann, was eben nicht der Fall ist. Sondern können die Leute erstmal gucken, sind wir wirklich kompatibel in unserem Heilungsprozess, in unserem Wachstumsprozess, sind unsere Lebensstile kompatibel, können wir gemeinsam ein größeres Ziel verfolgen für die Beziehung, als nur unsere eigene Realisierung und unsere eigenen Ziele. Also gibt es einen größeren Zusammenhang für die integrale Beziehung.
Genau.
Das sind so Qualitäten, die ich sehe, die Potenziale sind für Second-Tier-integrale Beziehungen.
Nee, da hast du meines Erachtens auch wirklich die Stichpunkte angesprochen. Weil, um das auch als Frage zu formulieren, ist es denn nicht so, dass einfach durch die Erlangung einer höheren Bewusstheit und auch eines höheren Kontextbewusstheit wir in der Lage sind, auch in einem größeren Kontext zusammenzukommen? Das heißt, wenn ich mir nur meine Überlebensinstinkte bewusst bin, bedeutet Mann-Frau sein etwas sehr Einfaches, weil es geht einfach um über unser Überleben, auch als Spezies. Und Mann-Frau sein hat dann wirklich sehr stark diese biologische Funktion.
Richtig.
Wenn wir aber eine Bewusstseinsentwicklung haben, wo das auch der Fall ist, aber wir gleichzeitig auch wahrnehmen, da kommt eine tiefe spirituelle Dimension zum Zug, dass wir Ausdruck des sich entwickelten Bewusstseins sind. Und dass wir auch in der Mann-Frau-Beziehung einander brauchen, um diesen evolutionären Prozess weiter zu gestalten,
ja,
dann kann das im Idealfall eine tragfähige Basis werden, auch für unsere geschlechtlichen Beziehungen.
Mhm.
Und Endo Cohen, und das ist natürlich ein hoher Anspruch, sagt, dass eigentlich Sekundärbeziehungen erst dann funktionieren, wenn dieser Kontext, dieser Bewusstseinskontext primär wird. Das heißt, wenn mein Motiv des Miteinander Zusammenseins primär wirklich aus diesem Kontext gehalten ist und alles andere nicht weg sein muss,
ja,
aber nachgereiht.
Ja, ja.
Und dass sich dadurch was verdreht. Ich
bin mit Andrew überein. Aha. Die Frage ist eben, ja, denke ich, ob Leute, weil man könnte ja dann sagen, eine gesunde Beziehung kann man erst haben, wenn man in Second Tier ist und vorher sollte man keine Beziehungen haben. Das ist ein Ansatz, ja, den Andrew propagiert. Und ein anderer Ansatz ist, dass eben Leute gemeinsam oder eigentlich nur gemeinsam diese tiefen Wunden heilen können, die einen dann oft runterziehen, anstatt dass man eben weiter bewusst wird.
Also
das ist auch eine interessante Diskussion.
Ja, absolut. Es wäre ja auch ein vollkommen illusorischer Ansatz zu propagieren, dass Menschen erst absekundär miteinander in Beziehung gehen sollten, weil man kann das propagieren, so viel man will, es würde scheitern.
Ja, ja.
Und insofern stellt sich die Frage ja gar nicht wirklich, ab wann wir in Beziehungen gehen, sondern mit welcher Bewusstheit wir unsere Beziehungen versuchen zu gestalten. Und dann muss man einfach auch sehen, in welchem Kontext man diese Diskussion eröffnet.
Ja.
Und in verschiedenen Kontexten, glaube ich, muss man sie verschieden führen. Aber wenn wir jetzt wirklich einmal von dem Anspruch ausgehen, wir haben wirklich Interesse herauszufinden, was ist denn verdammt nochmal dieses Second Tier und
ja,
was ist wirklich der nächste Schritt aus der Postmoderne raus, dann stellt sich natürlich die Frage, und was heißt das für unsere Mann-Frau-Beziehungen?
Absolut.
Und da ist aus meinem Verständnis wirklich dieser Drehpunkt, den du beschrieben hast, dass es nicht mehr rein bedürfnisorientiert ist,
ja,
sondern dass hier eine Bewusstseinsorientierung, wenn ich das so formulieren kann, primär wird.
Mhm.
Etwas,
genau,
was die Kraft hat, Beziehungen zu verändern.
Mhm. Das ist ein klares Zeichen, denke ich, von Second Tier, dass man eben sich nicht mehr so bedürftig und inkomplett empfindet, sondern eigentlich von einem mehr vollen Bewusstsein in das Leben geht und dann natürlich auch in die Beziehungen geht.
Sehr schön. Wir sind jetzt auch schon ein wenig über unsere erste halbe Stunde hinaus und ich möchte gern das Gespräch auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufmachen.
Mhm.
Und ich sag mal kurz vorweg die Telefonnummern, unter denen Sie sich hier einwählen können. Das wäre in Österreich die Nummer 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, in Deutschland 0234 543 98 10. Der Zugangscode, der aus allen Ländern der gleiche ist, ist 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Und wie immer können Sie sich natürlich auch per E-Mail hier in das Gespräch mit Martin Utschig einbringen. Die E-Mail-Adresse, die uns hier im Studio erreicht, ist radio@enlightennext.org. Und die Technik sagt mir richtigerweise, ich soll nicht vergessen zu sagen, dass die Telefone in der Grundschaltung stumm geschaltet sind. Das heißt, wenn Sie sich hier mit einbringen, schalten Sie das Telefon mit der Stern-6-Tastenkombination frei, sodass wir sie auch hören können, um es dann nach Ihrem Redebeitrag auch wieder rückzuschalten, Stern 6, damit wir nicht zu viele offene Leitungen haben. Also mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon freischalten und mit Stern 6 dann auch wieder zurückschalten. Und ich nehme an, dass mittlerweile die Leitungen offen sind und würde mich freuen, wenn wir schon jemanden haben, der sich hier mit einbringen möchte. Wenn das jetzt noch nicht der Fall ist, dann nehme ich eines von unseren E-Mail-Anfragen, die hier schon gekommen sind. Und da fragt eine Hörerin, was wäre denn das Ziel dieser neuen Art von Beziehungen? Oder reicht es schon, eine neue Beziehungskultur leben zu wollen?
Das glaube ich nicht, dass das ausreicht. Ja, also zum einen denke ich, dass wir psychologisch gesehen nie absolut geheilt sind. Das heißt, wenn man einen Schatten oder etwas Unbewusstes heilt, dann macht das nächstes Layer wie eine Zwiebel praktisch frei. Mhm. Und alle Psychologen und auch viele spirituellen Lehrer sagen, dass intime Mann-Frau-Beziehungen der beste Weg sind, dieses tiefere Heilen zusammenzumachen. Mhm. Und ich denke, in einer integralen Beziehung ist da mehr Klarheit da, dass in der Beziehung immer Probleme hochkommen werden und dass letztendlich die Perspektive, die der Einzelne dann hat, letztendlich nicht die richtige sein kann, wenn man das so sagen will. Mhm. Und dass die Paare eben selbst diese Konfliktsituationen dann einladen, förmlich, weil sie das als Möglichkeit sehen, weiter zu heilen und zu wachsen. Mhm. Während in First-Tier-Beziehungen eben dann oft der andere Partner beschuldigt wird, einem das zuzufügen. Mhm. Bitte.
Warum ich diese Frage auch sehr spannend finde, die diese Hörerin gestellt hat, weil sie bei mir einfach den Gedankengang ausgelöst hat, ist es nicht so, dass die Ziele einer Beziehung sich in der ganzen Entwicklung durch die verschiedenen mimetischen Stufen auch radikal ändern. Also dass sich wirklich die Ziele, warum Menschen zusammen sind oder Mann, Frau zusammen sind, sich radikal ändern, weil der Ausgangspunkt ist immer der, dass wir uns fortpflanzen wollen. Das ist der biologische Ausgangspunkt und der hört ja auch nie auf. Sicherheit ist ab einem gewissen Punkt ein großes Thema. All die Dinge, die du auch von einer rationalen Erfolgsorientiertheit mit eingebracht hast, sind sicher Themen. Das heißt, das sind Themen, aber im Laufe unserer Entwicklung ändert sich doch auch der Grund und das Ziel unseres Zusammenseins. Also die Frage, warum sind wir eigentlich zusammen?
Genau. Und das Zusammensein im Second Tier ist ganz klar, was wir schon vorher gesagt haben, eine höhere Aufgabe. Also nicht nur zusammen zu sein, weil einen der Partner glücklich macht, sondern dass man gemeinsam letztendlich den evolutionären Impuls zusammen, also das, wir reden ja von dem Authentic, von dem authentischen Selbst und Paare in einer integralen Beziehung, die lieben sich wirklich, weil sie das authentische Selbst des anderen unheimlich toll finden. Und wenn die dann beide empfinden, dass sie eine gemeinsame Lebensaufgabe spüren, ja, die ja sehr unterschiedlich sein kann für Umweltschutz oder Tiere oder politisch und so weiter, sich zu engagieren, dann spüren die natürlich eine unheimlich starke Synergie zwischen sich, weil zwei Köpfe zusammen, wissen wir ja, können viel mehr Perspektiven halten und Aspekte sehen und so weiter. Also eine ganz andere Beziehung, sozusagen zusammen in eine Richtung nach vorne zu sehen, anstatt sich gegenseitig anzusehen und zu sagen, machst du mich glücklich, mache ich dich glücklich und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann trennen wir uns.
Ja, ja. Nee, absolut. Ist es nicht auch deine Erfahrung, ich würde das jedenfalls auch von meinen ganz persönlichen Erfahrungen und von unserer Arbeit hier bei den Leuten Next zu sagen, dass das Erkennen einer gemeinsamen Aufgabe. Also einfach dieses Erkennen, Moment mal, wir, und das ist jetzt nicht auch, aber nicht nur eine rationale Erkenntnis, da ist auch eine tief intuitive spirituelle Dimension dabei, dass man wahrnimmt, dass wir als bewusstseinsfähige Wesen Ausdruck dieses ganzen Lebensimpulses auf einer Bewusstseinsebene sehen und dass unser Menschsein sehr viel in der Tiefe mit der Entfaltung dieses Bewusstseinsprozesses zu tun hat. Und wenn Menschen zusammenkommen, egal ob das jetzt zwischengeschlechtlich ist oder in anderen Konstellationen, und dieser Kontext diese Weite bekommt, dann bekommen die Problematiken, die wir normalerweise als unsere persönlichen psychologischen Problematiken erleben, eine ganz andere Dimension, nämlich sie werden viel kleiner. Das heißt, ein größerer Kontext erlaubt mir, Dinge, die in ihrer Eigenperspektive riesengroß aufgeblasen erscheinen, die Luft rauszulassen, weil sie im Kontext dessen, in dem man hier zusammen sein kann, nicht mehr die gleiche Dimension haben. Das heißt, hier entsteht auch ein postpsychologischer Ansatz und eine postpsychologische Möglichkeit, wirklich tiefe Einheit nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu leben, nicht allein durch das Durcharbeiten von psychologischen Sachen, obwohl es das auch immer braucht, sondern in der Erkenntnis von größeren Kontexten.
Mhm. Ja, das hast du sehr gut gesagt, so sehe ich das auch.
Weil es interessant ist, weil natürlich, was du als das Pluralistische angesprochen hast, also die postmoderne Zeit ist natürlich auch die große Zeit und das große Jahrhundert der Psychologie.
Ja.
Und das hat mit C.G. Jung und Freud angefangen und hat wirklich auch große Leistungen hervorgebracht, wo wir wirklich Innerlichkeiten oder Innenräume uns aufgeschlossen haben, die uns vorher nicht zugänglich waren. Mhm. Aber gleichzeitig war es eben auch mit dieser reinen Fixierung auf den Individualismus eine Orientierung, die in ihrer Konsequenz, und das hast du mit dem Pluralismus ja auch schon angesprochen, in dem alles relativ wird, weil der einzige Kontext die persönliche Beziehung ist. Mhm. In dem Augenblick, in dem ich aber wahrnehme, dass das Ganze in einem großen Werdenskontext ist, lässt sich das anders, alles anders einordnen, noch anders emotional bewältigen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, aus Einsicht auch eine größere menschliche Reife im Zusammenkommen zu entwickeln. Und auch das, und ich sage es einfach nur so, um das auch abzuchecken, ob das auch deine Perspektive daraus ist, auch das ist das, was mit Second Tier aufbricht und möglich wird.
Also ich beobachte hier doch oft dann in dem Pluralistischen, dass wenn man eben Therapie macht, dass es mehr selbstbezogen ist als paarbezogen. Während ich denke, auf der integralen Ebene, da haben dann beide Partner eine Orientierung, eben ihre weitere psychologische Arbeit wirklich in diesem Paarkontext zu machen. Also es gibt schon noch einen Unterschied zwischen pluralistisch und integraler Psychotherapie.
Absolut. Schön, ich versuch's nochmal, ob jemand hier auch sich telefonisch mit hier einbringen möchte. Wenn das der Fall ist, wäre jetzt die Leitung offen.
Guten Abend, Tom.
Ja, guten Abend.
Also hier ist Frank. Guten Abend, Martin.
Guten Abend, Frank.
Mir ist eben noch der Gedanke gekommen, dass für mich zumindest, wie ich betrachte, die größte Herausforderung, auch der größte Reiz eigentlich darin ist, dass diese neuen Beziehungen, die wir da leben könnten, ja etwas ist, das wir nicht kennen. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich was Neues erfinden. Also uns für irgendwas öffnen, was zwischen uns, sagen wir mal in einer Mann-Frau-Beziehung, entstehen kann. Das kann nur etwas sein, was wir gar nicht kennen. Mhm. Darin ist eigentlich die Chance auch. Denn alles andere, was wir denken wollen, ist ja doch immer wieder eigentlich das Alte. Mhm. Und das ist auf der einen Seite für mich sehr reizvoll, auf der anderen Seite ist es natürlich auch erschreckend.
weil die Evolution ist ja nicht immer nur schön, die kann auch sehr messy sein, gell? Großen Durcheinander herstellen.
Eben.
An der Grenze der
Evolution. Leading Edge of Evolution, ja. Ja. Genau. Und das Spannende finde ich eigentlich, das Reizvolle daran ist, das eben zu zweit zu tun, weil das eben ein ganz anderes Potenzial in sich hält, als wenn ich jetzt zum Beispiel für mich das alleine mache.
Ja, ja.
Was ich ja kann. Und das finde ich ist der große Reiz, gerade in diesem Spannungsfeld Mann-Frau. Und sich dann mit etwas zu befassen, von dem wir beide nicht wissen, was es ist und auf das wir beide zugehen. Das hat für mich unheimliche Anziehungskraft.
Ja. Also das fasziniert mich auch sehr, weil hier sieht man eigentlich noch so die alten Ansätze. Wie findet man jemanden, der einen glücklich macht? Und dann gibt's die, was man als neue Ansätze sieht, eben diese ganze Feminine Power und auch Elisabeth Diebold macht das sehr viel mit Frauenarbeit und eben nur die Frauen werden die Welt retten. Und ich denke, die nächste Stufe ist eben dieses neue Zusammenkommen, wo Männer und Frauen realisieren, dass sie eigentlich nur zusammen die Evolution nach vorne bringen können, auf jeder Ebene, im biologischen und im gesellschaftlichen und im psychologischen und im spirituellen Bereich.
Durchaus. Und die ersten Schritte davor werden natürlich die sein, dass wir uns erstmal neu als Männer und als Frauen neu definieren.
Definieren, genau.
Aus den alten Rollen heraustreten können, uns neu definieren und uns dann als neu definierte Männer und Frauen
genau.
ein neues Ziel ausrichten, das wir eben nicht
genau. Ja. Deswegen ist diese individuelle Frauenarbeit und die individuelle Männerarbeit, um eben aus den alten Geschlechterrollen herauszubrechen und die zu hinterfragen und eben auch zu sehen, wie ist es, wenn wir nur mit Männern zusammen sind und wie ist es, wenn wir nur mit Frauen zusammen sind. Aber das kann für mich eigentlich nur das Mittel zum Zweck sein, eben auf diese neue, dann co-kreierte Beziehungen hinzuarbeiten oder hinzukommen und nicht das als das Endgame, als das Endspiel zu sehen. Mhm. Aber ganz klar, um aus den alten Beziehungsstrukturen herauszubrechen, müssen wir natürlich zuerst mal auch eine gewisse Individualität entwickeln, unabhängig von den Geschlechterrollen.
Ja, genau.
Und ich dachte das auch vor einer Weile, bin ich mal zu einem Date gefahren und da dachte ich, was würde mich eigentlich wirklich interessieren? Und ich dachte auch, ich weiß eigentlich alles, was passieren kann bei dem Date und in der Beziehung. Was für mich wirklich spannend wäre, wenn irgendwas total Neues entstehen würde.
Genau. Also danke. Schön.
Genauso wie du, Frank. Ja.
Schön, danke. Danke.
Schönen Abend.
Schönen Abend. Ja, ja, vielleicht ist auch noch jemand hier mit in der Leitung. Falls das jetzt gerade nicht ist, würde ich eine unserer E-Mail-Fragen hier mit einbringen wollen. Da schreibt eine Hörerin, hallo, meine Frage geht in die Richtung des Bedürfnisorientierten auf First Tier. Wie ordnet ihr den Aspekt der Gewalt in diese Orientierung ein, der die Beziehung der Geschlechter seit mindestens 2000 Jahren durchzieht? Groß Elisabeth.
Das ist eine Frage, die schon ab und zu aufgekommen ist und da ist natürlich dann die Frage, meinen wir die physische Gewalt, also körperliche Gewalt, oder meinen wir, was man hier so sagt, als Power Games, die dann mehr psychologisch sind. Ja. Ich glaube, die Elisabeth hat auch gerade gesagt in dem Vortrag, dass eben die Anzahl der Vergewaltigungen und so weiter eigentlich rückläufig ist, wenn Leute in ihrem Bewusstsein wachsen. Und das ist natürlich ein sehr trauriges Thema, dass Männer eben immer noch Frauen missbrauchen, was mich auch sehr betroffen macht und sehr traurig und sehr frustriert. Und die Power Games, das ist natürlich eine viel kompliziertere Frage, wenn es darum geht, weil eben doch so ein ganz tiefes Programmieren bei den Frauen, so wie ich das verstehe und erlebe, da ist, dass wenn ein Mann Schwächen zeigt, auf der einen Seite wollen die Frauen natürlich auch die sensible Seite und die schwache Seite sozusagen des Mannes erleben, aber vom biologischen her ist es dann oft nicht sehr attraktiv. Also da ist ja dieser Konflikt, dass die Frauen sagen, ich will, dass du sensibel bist, aber wenn der Mann dann sensibel ist, dann fühlt die Frau, weil der David Day da eben viel Arbeit gemacht hat, dass sie jetzt die Rolle des Mannes, das Maskuline, einnehmen muss und das ist dann sexuell nicht mehr sehr attraktiv. Und da habe ich oft Diskussionen mit Frauen und Männern drüber, die eben noch nicht so ganzes gelernt haben, dann die Beziehung nicht aufzubrechen oder dass die Beziehung nicht auf die schiefe Bahn kommt, wenn der Mann eben auch Schwächen zeigt oder der Mann umgekehrt sehr unsicher wird, wenn die Frau sehr stark ist und sehr dominant und eben ihre eigenen Ziele verfolgt und er dann eben unsicher wird. Ja. Also dass diese Gewalt oder Power Struggles zumindest auf diesen zwei Beziehungen ablaufen können.
Ja. Und ich finde es auch interessant, dass du diese zwei Beziehungen angeführt hast und oder diese Unterscheidung hier gemacht hast, weil es natürlich auch einen Unterschied gibt zwischen körperlicher und ich würde es jetzt einmal psychologischer Gewalt nennen. Mhm. Und zu sehen, natürlich ist beides Gewalt, aber da ist erstens in sich auch schon mal eine Entwicklung drinnen, dass körperliche Gewalt einfach mal das Grobere ist. Das heißt nicht, dass psychologische Gewalt nicht brutal sein kann, aber zu sehen, dass sie auch selbst in diesem, man muss es nicht einmal auf die Geschlechterbeziehungen anwenden, Entwicklung der Fall ist und dass das Einzige, was die Antwort sein kann, Bewusstseinsentwicklung ist.
Ja.
Und dann, was ein Indiz dafür ist, dass ich gerade letztens gehört habe und das mich sehr überrascht hat, es gibt einen amerikanischen Buchautor, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der wirklich die Entwicklung von Gewalt in der Gesellschaft untersucht hat. Und wir sind ja in unserer postmodernen Kultur sehr sensibilisiert auf Gewalt. Und berechtigterweise sehr sensibilisiert auf Gewalt. Und haben aber auch hier eine Sensibilisierung, die den Eindruck erweckt, als würde alles schlimmer werden.
Ja.
Und dieses Buch, ich habe es nicht gelesen, sondern eine Rezension gelesen, versucht zu zeigen, dass die Gewalt eigentlich permanent abnimmt.
Ja.
Und dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, was unsere psychologische Sensibilisierung vermutet, nämlich dass die Dinge besser werden.
Ja, das ist wahrscheinlich Jeremy Rifkin, Empathetic Civilization.
Das kann sein, richtig.
Ein Autor, der das so.
Und ich glaube, dass auch darin letztendlich auch die Antwort liegt, dass Gewalt, wobei wir auch Gewalt auch ansehen müssen, Gewalt ist ja auch nicht neutral, ja. Es gibt die angreifende Gewalt, aber es gibt auch eine Gewalt, die es braucht, wenn sie auf Gewalt reagiert.
Ja, ja.
Also dass hier das nicht auch einfach nur neutral beantwortet werden kann, aber dass hier in dem Maß, in dem wir Bewusstsein und Empathie entwickeln, auch ein anderes Zusammenkommen möglich ist und dass nur in der Art und Weise, dass wir überhaupt erstens einmal einander anders verstehen können, indem wir wahrnehmen können, wie andere wahrnehmen. Das ist das, was unsere plurale Stufe so gut leistet.
Ja.
Als auch wahrnehmen, dass wir gemeinsam in einem Entwicklungszusammenhang sind, wo wir einander brauchen. Mhm. Hier eine fundamentale Antwort auf Trennung gegeben werden kann. Und ja, letztendlich geht es bei Gewalt natürlich immer um Trennung.
Ja, was der Gedanke, der mir gerade hochkommt, und das ist auch etwas provokant, ja, und kennen, aber sieht es auch so, dass eben, nochmal auf die Gewalt hinzukommen, eben paradoxerweise sich eben die Frauen doch, oder es ist eigentlich nicht paradox, sondern hat eine einfache Erklärung, die Elisabeth Diebold auch gerade unterrichtet, dass Frauen eben doch immer das Potenzial da ist, dass sie vergewaltigt werden können und daher sich sehr angezogen fühlen zu Männern, die sie davor beschützen können.
Ja.
Und auf der anderen Seite eben aber die Männer, die diese Kapazität haben und diese Aggressivität eben dann oft auch diese Gewalt dann gegenüber ihren Partnerinnen ausüben. Ja. Und für Frauen da rauszukommen, das ist ein sehr schwieriges Thema, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und die Elisabeth macht da auch viel Arbeit in dieser Richtung. Weil nur dann eben die Mann-Frauen-Beziehungen auch auf dieser gewaltfreien Ebene sozusagen neu verhandelt werden können und nicht die sexuelle Anziehung dadurch verloren geht, wenn die Männer eben sehr gewaltfrei und sehr, sehr feminin werden. Ja. Und die Frauen das dann eben nicht mehr sehr anziehend finden.
Schön. Ich mache hier noch einmal die Mikrofone auf und lass uns hören, ob jemand sich noch auf diesem Kanal hier mit einbringt. Das scheint jetzt auch nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich hier noch eines der E-Mail-Anfragen mit einbringen. Da heißt es: Hi ihr, danke für eure bisherigen Ausführungen. Meiner Wahrnehmung nach halten sich Menschen ab pluralistischer Bewusstseinsstufe mehr und mehr zurück, eine Mann-Frau-Beziehung einzugehen. Auch weil die Ansprüche steigen, vielleicht auch, weil wir noch nicht wissen, wie sie aussehen könnte. Hast du, Martin, ein paar Empfehlungen dafür, diese Wartehemmschwelle proaktiver anzugehen? Danke und lieben Gruß, Karin.
Aha. Hallo Karin. Also ein Problem, denke ich, ist, dass Terry Patton sagte, the top it gets very lonely, in der Spitze wird es sehr einsam, mhm. dass natürlich immer weniger Leute um einen herum sind, die dann auch kompatibel sind, was Alter und Lebensweise und Lebensziele und so weiter anbelangt. Es ist einfach ein logistisches Problem, einen Partner auf dieser Ebene zu finden. Also ich denke mal, das ist ein im unteren rechten Quadrant ein Problem. Ja. Und natürlich, also so die Integralen, oder wenn man dann noch oberhalb der Integralen auf der transpersonellen, sag mal so, transpersonal ja. Stufe ist, da empfindet man natürlich schon, oder so empfinde ich das zumindest, ein sehr zufriedenes Lebensgefühl, es auch nicht in einer Beziehung zu sein. Ja. Und dieser krankhafte Drang, eben, ich kann nicht alleine sein, ich brauche einen Mann, ich brauche eine Frau, der wird etwas zurückgeschraubt. Mhm. Ein anderer Aspekt ist sicher auch, dass bei Männern, die, also es sind ja doch wahrscheinlich mehr Männer, sagen wir über 50 oder so, die auf diese integrale Ebene vorstoßen, da sind die Testosteronwerte eben auch nicht mehr so hoch. Das heißt, da ist eben der Drang, eben eine Frau zu finden, nicht mehr so groß. Also da spielen sicher einige soziale und biologische Sachen eine Rolle. Und dass man eben auch recht zufrieden ist, ohne jetzt einen Partner zu haben. Aber ich sehe dann doch trotzdem auch, dass wenn integrale Menschen dann einen Partner finden, dass da eine unheimliche neue Dimension von Lebensfreude und von Purpose, wie sagt man da auf Deutsch?
Sinnhaftigkeit.
Purpose, Sinnhaftigkeit dann gegeben wird. Und es ist wirklich toll, diese integralen Paare zu sehen und was die nach vorne bringen. Mhm. Finde ich ganz toll.
Also ich fand besonders den Punkt spannend, wo du wirklich auch freigelegt hast, dass die rein sexuelle Beziehung nicht mehr diese Wichtigkeit hat, die sie primär mal hatte. Und um es immer wieder dazu zu sagen, das heißt nicht, dass sie unwichtig oder nicht mehr anwesend ist, aber einfach, dass etwas anders wichtiger auch wird. Und zu sehen, dass in dem auch es sich verändert, wie sehr man in Beziehung sein muss oder in dieser Art von Beziehung sein muss. Aber dann, wenn diese Zwanghaftigkeit nicht gegeben ist, dass auch eine ganz andere Freiheit der Beziehung möglich wird. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder auf den Punkt zurück des Neuen, weil ich glaube, wir haben noch gar keine Ahnung, wenn wir wirklich, ich lass es mich so formulieren, in einer tiefen Bewusstheit zueinander finden, die mal primär nichts anderes ist als tiefe Bewusstheit, dann gibt das ja auch die Kraft, neu überhaupt definieren oder vielleicht neu erfinden zu können, was es heißt, Mann und Frau zu sein in diesem Kontext.
Ja.
Und darin sehe ich auch dieses befreiende Momentum, weil ansonsten treiben wir immer nur das Alte fort und versuchen, eine neue Variation zu machen. Aber mal das Alte loszulassen, auch in einer tiefen Erfahrung von, ich nenne es mal einfach Bewusstheit, und zu sehen, dass in dem mal auch alles erfüllt ist, also dass ich hier in keiner Bedürftigkeit sitze, mich irgendwie komplementieren zu müssen. Und dass in dieser Freiheit wir dann wieder zusammenkommen können und dann rausfinden können, ja, was heißt das denn jetzt?
Ja.
Weil dann ist etwas radikal neu, nämlich diese Freiheit. Aber trotzdem bin ich ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Und es gilt herauszufinden, unter diesen wirklich radikal veränderten Kontexten, was heißt es jetzt, zusammen zu sein und auch eben auch Mann und Frau zu sein.
Und das ist nicht nur sozusagen an der Grenze der Evolution, sondern wirklich in allen Bereichen, dass man materielle Aspekte neu verhandelt, dass man sexuelle Dinge neu verhandelt oder neu kreiert, kreative Dinge, die emotionalen, das Heilen, die Ausdrucksformen, die spirituelle Ebene und so weiter. Also die sieben Chakras zum Beispiel, dass die Beziehung sich auf jedem Level der sieben Chakras neu definiert und neu gestaltet und neu erforscht wird.
Martin, wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich freue mich, dich auch zu sehen, wenn du nach Deutschland kommst. Nochmal, das Seminar in Berlin wird wann sein?
Das ist also Freitagabend, an die Abendvorträge, da mache ich immer eine etwa 1,5 Stunden Präsentation und 1,5 Stunden dann Diskussionen und Fragen und Antwort. Das ist auch mit einer 70 PowerPoint-Präsentation mit vielen Bildern und Videos. Und der Workshop ist dann am Samstag, den 31. März und den 1. April. Und in Olten ist der Workshop am 24. März.
Sehr schön.
Den ganzen Tag, Samstag.
Sehr gut.
Martin, ich hoffe, dass ich einige von euch da dann persönlich kennenlerne.
Absolut. Danke und schöne Grüße nach Kalifornien.
Okay, danke. Tschüss.